Ich möchte heute über Freiheit, Verantwortung und Verfolgung, Stufen des Reifens als Christ reden. Wahrscheinlich eine merkwürdige Zusammenstellung, wenn Sie das sich so anhören. Freiheit, Verantwortung, Verfolgung. Woher kommt das? Wir haben in den letzten Monaten in Communio Messianica, in unseren wöchentlichen theologischen Seminaren, die wir jede Woche dienstags abends unter den Leitern abhalten, darüber nachgedacht, was sind die Kernfragen, die entscheidend sind für den Reifeprozess. Dann haben wir zunächst einmal geschaut, ja, wie ist es in der Natur, wie ist es im menschlichen Leben? Jetzt mal gar nicht geistlich, sondern rein so in der Natur, wie Gott die Welt und uns erschaffen hat. Und es sind ein paar Dinge, die ganz klar herauskommen, vor allen Dingen, wenn man die Psychologen Erikson und Piaget, wenn sie sich mit der Psychologie auseinandergesetzt haben, kennen Sie die Namen, oder auch Jordan Peterson, die sagen, das Entscheidende ist Verantwortung übernehmen. Im menschlichen Leben kommt es erst dann zur persönlichen Reife, wenn ich Verantwortung übernehme. Für mich, für mein Leben, dann nachher für einen Ehepartner, für Kinder und Familie, vielleicht auch für einen Hauskreis oder eine Jungschar oder gar eine Gemeinde. Wenn ich Verantwortung übernehme, das ist der Knackpunkt, an dem Reife sich zeigt. Nun, Verantwortung, das hängt auch sehr stark mit Antwort geben jemandem gegenüber. Und deswegen auch das zweite, Gehorsam. Verantwortung und Gehorsam. Ich war 17 Jahre alt, als ich nach Deutschland ging von Kanada aus. Ich war ein bisschen früher mit der Schule fertig. Meine Mutter wollte mich los haben, hat mich ein Jahr früher eingeschult. Sie hatte auch Zwillinge, die 11 Monate nach mir gekommen sind und dann anderthalb Jahre später nochmal ein Kind. Also sie hatte quasi 4 Kinder in Windeln auf einmal. Und die hat geguckt, wie kann sie Erleichterung kriegen, hat mich in die Schule geschickt. Also ich bin ein bisschen früher aus der Schule dann auch gekommen und mit 17 nach Deutschland gekommen. Und eine wichtige Hausaufgabe oder Aufgabe, die man bekommen hat in der Bibelschule am Bodenseehof bei den Fackelträgern, war, sein persönliches Zeugnis auszuarbeiten, zu formulieren und auch vorzutragen. Nun, ich war das Baby dort, 17 Jahre alt, es waren auch Leute aus dem Berufsleben, 45 Jahre alt, 35, 28 und dann einige, die dann gerade mit der Schule fertig waren, mit 19 oder so. Und ich war beeindruckt von all diesen Lebenszeugnissen, von einem ehemaligen Rennfahrer, der das schnelle Leben gelebt hatte mit Frauen und Alkohol und allen Exzessen. Und dann hat Jesus ihn gepackt und sein Leben verwandelt und andere ähnliche Geschichten. Und ich sitze da und sage, eigentlich habe ich noch nicht richtig viel Böses gemacht. Und dann stieg bei mir so ein infantiler Gedanke hoch. Ja, eigentlich bist du schon im Ziel mit 17. Ja, mit 17 in der Bibelschule. Alle Älteren schmunzeln oder lachen laut raus, weil sie wissen, dass der Reifeprozess uns einen Zacken nach der anderen aus der Krone nimmt, aus der Krone der Selbstgerechtigkeit. Freiheit, Verantwortung, Verfolgung. Ich war damals ziemlich selbstgerecht, aber auch ziemlich gesetzlich. Von der Freiheit in Christus hatte ich noch nicht viel erfahren. Gehst nicht zum Schwof, tust nicht mit den anderen Kumpeln rauchen, tust nichts trinken, gehst nicht ins Kino, dann bist du okay, dann bist du ein guter Christ. Ja? War mein Verständnis. Jesus hat in Johannes 8, 36 gesagt, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Was heißt das? Gerade die Konvertiten aus dem Islam sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie man aus der Gesetzlichkeit im Glauben, in der Religion, zu einem Leben in der Freiheit im Lichte Jesu Christi. Als Moslem wirst du geboren, auf dem linken Arm vom Vater flüstert er in dein rechtes Ohr das Glaubensbekenntnis. Du weißt, auf welchem Fuß du aufstehen musst morgens, um nach der Sunna zu leben. Du weißt, mit welchem Fuß du die Toilette betreten musst. Du weißt, wie jeder Schritt deines Alltags aussehen muss. Und das ist so einprogrammiert. Und es hält sich kaum jemand an all dem, aber die wissen es trotzdem. Und deswegen sagen die meisten Muslime von sich, ich bin kein guter Moslem. Warum? Weil ich nicht all diese Gesetze halten kann, die ich halten sollte. Es gibt aber auch Christen, die so leben und denken. Was muss ich tun, damit ich Gott gefalle? Was darf ich tun und dann trotzdem nicht bei Gott schlecht dastehen? Es gibt ja zwei Arten von Freiheit, die Freiheit von und die Freiheit zu oder für. Im Blick auf den Reifeprozess, Kinder im Kleinkindalter, ich habe ja gesagt, wir haben 11 Enkelkinder und gerade unser 3,5-jähriges Enkelkind, das ist herrlich zu sehen, wie frei und unbekümmert dieses Kind ist. Es ist frei zu spielen. Es ist frei, nicht zu wissen, was es machen muss. Es ist frei von Verantwortung. Ein freies Leben. Aber Hand aufs Herz, willst du dein ganzes Leben als Dreijähriger verbringen? Du willst auch etwas aus deinem Leben machen. Du willst auch dein Zeichen setzen in dieser Welt. Du willst auch Verantwortung übernehmen, damit du eine andere Freiheit bekommst, nämlich die Freiheit, dein Leben zu gestalten. Unser Enkel muss halt dann ins Bett, wenn es die Mama sagt. Und wenn man 18 ist oder wahrscheinlich schon mit 14 heutzutage, kämpft man darum, dass man selber entscheidet, wann man ins Bett geht. Ja, dieser Übergang zum Erwachsenen. Ich entscheide über mich selbst. Erwachsene sind frei, ihr Leben zu gestalten, aber deswegen, gerade deswegen, nicht frei von der Verantwortung. Und deshalb, wir müssen zur Freiheit erzogen werden und das Leben muss sich ändern. Bei diesen Seminaren in Communio Messianica haben wir aus dem Gespräch herausgefunden, dass wir den ersten Petrusbrief durcharbeiten müssen. Ein Brief an neue Gläubige, junge Gläubige, die in der Verfolgungssituation waren, genauso wie die Brüder und Schwestern aus dem Islam zum Christentum heute sind. Und da lesen wir im zweiten Kapitel, legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Es geht um das Zunehmen. Unser Leben muss sich ändern. Wir müssen die Lüge ablegen. Heuchelei und Betrug. Wir können nicht reif werden, wenn wir an solchen Verhaltensweisen festhalten, die nicht reif sind. Erwachsen werden im Glauben heißt die Lektionen lernen auf dem Weg zur Reife. Die Lektionen der Kindheit und Jugend, wenn man so will. Meistens bei jungen Menschen, bei Kindern, ist der Wille auch dazu da, zu lernen. Können Sie sich erinnern, als Sie in die erste Klasse gingen? War da am Kribbeln im Bauch, jetzt werde ich Schüler oder Schülerin. Jetzt kriege ich meinen Ranzen. Jetzt werde ich lesen und schreiben lernen. Und da ist ein Interesse und eine Begeisterung dafür da. Später kann das natürlich abflauen im Laufe eines Schülerlebens. Aber es ist ähnlich bei uns im Glauben. Wenn Menschen zum Glauben finden, wenn sie aus einem ganz anderen Kontext, wie aus dem Islam, heraus aus einer oppressiven Gesellschaft, wo alles überwacht wird, und immer der Daumen drauf gehalten wird, wenn dann die neue Freiheit entdeckt, da ist eine Begeisterung, da will man das auch lernen, was es heißt, als Christ zu wachsen. Aber die Gefahr ist genauso gegeben, dass die Lust daran abflaut, wenn das kompliziert und Arbeit wird. Bei uns Menschen ist das geistliche Wachstum auch mit Arbeit verbunden, und zwar mit Arbeit an sich selbst. Wenn wir uns vergleichen wollten mit den Bäumen, die Bäume sind ja passiv. Sie erleiden manchen Sturm, manchen Frost, manche Hitze, bis sie ihren Obst, ihre Frucht hervorbringen, aber sie sind passiv. Und das ist ja der Unterschied zwischen Menschen und Tieren und Pflanzen, dass der Mensch auch selbst sein Leben gestaltet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an uns selbst arbeiten. Und deswegen hat Paulus auch im Galaterbrief von dem Paidagogos, von dem Pädagogen, eigentlich besser übersetzt als Kindertreiber, der die Kinder vortreibt, der ihnen beibringt, wie sie leben sollen. Und da sagt er, das Gesetz war der Pädagoge, der Kindertreiber oder Sklaventreiber, der euch vorgepeitscht hat, vorangetrieben hat, zum Erwachsenwerden. Und nach römischem Recht war es damals so, dass der Vater das vollkommene Recht über das Leben seiner Kinder hatte. Er konnte sie auch zum Tode verurteilen. Es war absolut. Aber wenn er sie emanzipiert hat, sie aus der Hand gegeben hat, sodass sie frei für sich entscheiden und leben konnten, dann hörte sein Recht über sie auf. Das heißt, sie haben eine Freiheit bekommen, die aber vorbereitet werden musste. Das ist eine qualifizierte Freiheit. Nicht die Freiheit, nichts oder alles tun zu können, das ist im Grunde keine Freiheit. Wenn man ein Kind in den Wald schickt bei Nacht und sagt, du bist frei, wie wird das Kind reagieren? Auf jeden Fall bleibt stehen und weint oder dann rennt es los in Panik, weil es nicht weiß, wohin. Zur Freiheit, wie wir es wollen, gehört, dass das eine qualifizierte Freiheit ist, dass wir die Rahmenbedingungen haben, in denen wir uns frei entfalten können. Das heißt, wir brauchen auch einen Schutz. Wenn man in den Zoo geht, will man nicht in den Käfig mit dem Tiger treten. Man will, dass der Käfig dazwischen ist, dass man frei ist, ihn zu betrachten. Also Grenzen gehören auch zur Freiheit. Und im geistlichen Wachstum gehört es, dass wir diese Grenzen ausloten und lernen. Genauso wie im menschlichen Leben. Auf dem Weg Kinder zum Erwachsenwerden müssen Kinder ihre Grenzen erfahren und die probieren es gnadenlos täglich aus. Wie weit kann ich meine Grenzen ausdehnen? Aber sie müssen ihre Grenzen finden, damit sie einen Freiraum haben, in dem sie agieren können. Wir als Christen probieren unsere Grenzen nicht in dem Sinne aus, dass gucken wir, wie lang es geht, bis wir gegen die Wand laufen, sondern wir lernen unsere Grenzen durch Gottes Wort. Und deswegen sagt Paulus, das Gesetz war der Zuchtmeister, der Sklaventreiber, der Kindertreiber, der euch das gelehrt hat, wie eure Grenzen laufen. Aktuell haben wir ein Thema bei den Konvertiten im Islam. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber weltweit ist ein Aufbruch unter Muslimen, wie es noch nie in der Geschichte eingegeben hat. Hunderte von Jahren, jahrelang, sogar der heilige Franziskus und Ramon Llull ums Jahrtausend, haben versucht, Muslime für den Glauben zu gewinnen, immer ohne Erfolg. Einzelne haben sich bekehrt. Und das bis in unsere Tage hinein, in der Zeit, als ich in Pakistan als Missionar arbeitete, in den 90er Jahren, 80er und 90er Jahren, da konnte man die Konvertiten im ganzen Land an 10 Fingern abzählen. Heute sind es Millionen in der ganzen islamischen Welt, die zum Glauben an Jesus Christus finden. Im Iran allein mehr als 1 Million. In Algerien sind es etwa 300.000 in einem Land. Und in Indonesien haben wir sogar an die 3 Millionen, die in diesem riesigen Staat mit fast 300 Millionen Einwohnern, Millionen von Menschen, die den Islam verlassen haben, um Jesus Christus nachzufolgen. Und aktuell haben wir auch ein Thema, nämlich Rückfälligkeit. Rückfälligkeit bei Neubekehrten, bei Konvertiten zum Islam. Warum? Weil sie ihre Freiheit in Jesus Christus nie richtig definiert bekamen, nicht gelernt haben, was es heißt, innerhalb dieses Freiraumes Jesus Christus nachzufolgen. Sie wurden nicht geführt und nicht gegründet im Glauben. Das Bild vom vierfachen Acker kommt einem da in den Sinn. Mancher Saat ging auf am Weg und da war die Erde nicht tief und dann ist das verdorrt in der Sonne und dort unter den steinigen Boden oder wurde da ist es nicht war nicht tief und ist verdorrt. Am Weg haben es die Vögel weggepickt. Und dann unter den Disteln und Dornen, wo die Sorgen des Lebens den Glauben verdrängt haben, erwürgt haben, das erleben wir heute. Und deswegen ist das eine riesengroße Aufgabe, die Erziehung im Glauben, die Jüngerschaftskurse zu machen, aber auch persönliche Mentoren zu finden. Und da sind wir bei Communio Messianica dran. Das sehen wir als unsere primäre Aufgabe, diese Menschen in ihrem Reifeprozess als Nachfolger Jesu Christi zu unterstützen. Also das war die Freiheit. Ich muss schneller machen. Das Zweite, die Verantwortung. Petrus schreibt zweimal in seinem Brief, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Ein bisschen für uns wahrscheinlich nicht ganz verständliche Sprache. In der Antike hat man ganz weite Kleider getragen und dann hat man das Kleid durch die Beine hochgezogen, einen Gürtel drum geschnallt und dann konnte man rennen und arbeiten. Also umgürtet die Lenden eures Gemüses. Wir würden heute sagen, schnallt euch an. Jetzt geht's los. Buckle up auf Englisch. Jetzt geht's los, jetzt kommt was auf uns zu. Sich wappnen, wie Paulus sagt im Epheserbrief, die geistliche Waffenrüstung anziehen. Wir müssen uns vorbereiten für dieses Leben im Lernen und Wachsen im Glauben. Und da möchte ich das als Hausaufgabe mitgeben. Lest den ersten Petrusbrief und lest Epheser 6 ab Vers 10 auf jeden Fall, wenn man nicht den ganzen Kapitel lesen will. Lest das und studiert das, was das heißt, sich vorzubereiten für ein Leben im Wachstum. Wer sich vorbereitet, der kann auch der Gefahr ins Gesicht sehen. Letztes Jahr kam die Nachricht von einem unserer Leute in Kasachstan, heißt Jabbar, hatte eine Gruppe von etwa 30 neuen Gläubigen, ehemaligen Muslimen, die sich bei ihm im Haus getroffen haben. Und die haben immer um die Jumma'at-Zeit, Hauptgebetszeit am Freitag, haben sie sich getroffen. Und da war das immer wieder Thema, wann klopft die Geheimpolizei an der Tür? Und da hat Jabbar gesagt, ich will nicht in dieser Angst leben. Hat sich einen Termin beim Obermufti von Kasachstan geben lassen. Das ist sowas wie der Religionsminister. Und ist zu dem hingegangen und reingegangen und er bieten sich vorgestellt, ich bin Jabbar aus der und der Stadt. Ich bin selber Gelehrte, Molvi, Molana. Aber ich wollte das dir selber sagen, nicht, dass du es von anderen hörst, ich folge dem Islam, Mohammed und dem Koran nicht mehr. Ich bin nämlich an Jesus Christus gläubig geworden, ich folge ihm, seinem Wort, dem Evangelium und sammle die Gläubigen um mich. Und nicht, dass du mit deiner Geheimpolizei suchen musst, wir treffen uns immer freitags bei mir zu Hause in der und der Straße, die Nummer um die Zeit. Was denken Sie, was passiert ist? Können Sie sich nicht vorstellen. Der Großmufti steht auf, geht auf ihn zu und umarmt ihn. Und sagt, ich sehe, du kannst kein schlechter Mensch sein. Wenn du so offen mir das sagst, von mir hast du nichts zu befürchten. Wie reif ist das denn? Gott zu vertrauen und zu sagen, ich will in aller Freiheit dir nachfolgen. Du hast gesagt, du machst mich frei. Ich gehe in die Löwengrube wie Daniel und du wirst mich auch beschützen und bewahren. Ist nicht die Menschenfurcht bei uns manchmal mehr ein Thema als die Gottesfurcht und das Gottvertrauen? Auf dem Weg des geistlichen Reifens und Wachsens sollen nämlich die beiden Dinge die Menschenfurcht überwinden, die Gottesfurcht und das Gottvertrauen. Ich könnte noch einige Sachen erzählen von mutigen Begegnungen, auch von Yasser Erik, aber die Zeit erlaubt es nicht. Zum Schluss noch nach den Themen Freiheit und Verantwortung noch kurz Verfolgung. Verfolgung gehört von Anfang an zum Leben der Christen. Jesus hat gesagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Seid wie, ohne falsch wie die Tauben und schlau wie die Schlangen. Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. oder die Welt wird euch hassen, wie sie mich hasst. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist, dass wir in Westeuropa so lange Religionsfreiheit im weitesten Sinne erlebt haben. Hier in Naturns in der Progoluskirche ist ein weltberühmtes Bild von Paulus, der an der Mauer von Damaskus herabgelassen wird. Ich weiß nicht, ob es jemand schon gesehen hat. Wir wollen es heute Nachmittag noch anschauen. Damals schon musste Paulus fliehen vor den Angreifern. In diesem geografischen Gebiet, wo die Waldenser gelitten haben für ihr Glauben, mehr im Osten, aber trotzdem an Südseite der Alpen, oder Girolamo Savonarola hier in Firenze, der um seines Glaubens willen umgebracht wurde. Heute gibt es viele Menschen, die unter absolutistischen Ideologien leiden, im Kommunismus, in China, Nordkorea, Vietnam zum Beispiel. Aber es kommen auch neue Ideologien auf, wie Wokeism. Wenn Sie es noch nicht kennen, werden Sie es im Laufe vom nächsten Jahr bestimmt kennenlernen, was Wokeism ist und wie Christen an die Wand gedrückt werden, weil sie diese moderne Ideologie nicht teilen. Es gibt Länder, in denen Menschen durch andere Religionsgemeinschaften unterdrückt werden, vornehmlich durch den Islam, durch den Hinduismus und durch den Buddhismus. Und dann gibt es Länder, in denen Christen um ihres Glaubens willen, weil dort Chaos herrscht und das Gesetz des Stärkeren herrscht, Despotismus in Teilen Afrikas, in Südamerika, in manchen Teilen. Aber aus Gottes Sicht macht es seltsamerweise Sinn, dass seine Kinder für ihn leiden. Es gehört zu seinem Reifeplan für unser Leben. Paulus sagt im Philipperbrief am Ende des ersten Kapitels, es ist Gnade für Christus, das heißt an seiner Stelle zu leiden. Es ist nicht nur Gnade an ihn zu glauben, sagt er, sondern auch für ihn zu leiden. Und im ersten Petrusbrief hier in unserem Kontext heißt es, das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Das ist Gnade. Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Morgen Evangeliumsrundfunk gehört hat, wird auch in Südtirol ausgestrahlt. Heute Morgen waren beide Wortbeiträge bei der Sendung aufgeweckt zu diesem Thema, wozu das Leid. Und beim ersten Beitrag ging es darum, dass ein Mensch Zeugnis gegeben hat, wie es unheimlich schwer gewesen war, diese Zeit des Leidens. Aber im Rückblick sagt er, das war die Zeit seines Lebens, an dem er das meiste am Glauben zugenommen hat, im Glauben gewachsen ist. Und genauso der andere Beitrag kann man auch in der Mediathek nachhören. Ich möchte euch das mitgeben. Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert, schreibt Petrus, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht, heiligt aber dem Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. So sieht das Leben als erwachsener Christ aus. Wir sind alle auf dem Weg dahin. Niemand von uns ist schon da angekommen im vollen Stadium der Reife. Wir hangen alle noch am Baum und kriegen die letzten Sonnenstrahlen ab, damit diese Reife in uns vollkommen wird. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, wirke du weiterhin in unserem Leben. Gib uns nicht auf. Wir danken dir, dass du immer noch daran interessiert bist, dass wir weiter wachsen im Glauben, und du willst uns diese Fortschritte schenken. Wir bitten dich darum. Amen.